Winter der Welt von Ken Follett. Es liest Johannes Steck.
Erster Teil. Die andere Wange. 1933. Carla spürte, dass ein Streit zwischen ihren Eltern in der Luft lag. Kaum hatte sie die Küche betreten, fühlte sie die Feindseligkeit wie den kalten Windhauch, der vor Ausbruch eines Februarsturms durch die Straßen von Berlin wehte. Dabei stritten Carlas Eltern sich nur selten. Meist waren sie ein Herz und eine Seele. Manchmal zeigten sie ihre Zuneigung sogar ein wenig zu offen. Zum Beispiel, wenn sie sich vor anderen küssten, was Carla jedes Mal verlegen machte. Ihre Freundinnen fanden diesen Austausch von Zärtlichkeiten befremdlich. Einmal hatte Carla sich ihrer Mutter anvertraut, aber die hatte nur gelacht und erzählt, am Tag nach unserer Hochzeit hat der große Krieg deinen Vater und mich getrennt. Ich bin in London geblieben, während er nach Deutschland gefahren ist und Soldat wurde. Maud, Carlas Mutter, war geborene Engländerin, auch wenn man ihr das kaum noch anhörte. Dann habe ich deinen Vater 5 Jahre nicht gesehen. Und die ganze Zeit habe ich mich nach seinen Berührungen gesehnt. Seitdem kann ich gar nicht genug davon bekommen. Vater war genauso schlimm. Doch bei aller Liebe krachte es hin und wieder zwischen den beiden. Carla betrachtete ihren Vater. Sein Gesicht zeigte einen Ausdruck erzwungener Ruhe. Diese Miene setzte er jedes Mal auf, wenn er sich über jemanden ärgerte. Er hielt ein Exemplar der Wochenzeitung in der Hand, für die Mutter arbeitete, der Demokrat. Sie schrieb eine Kolumne, in der sie sich über die neuesten Gerüchte aus der Welt der Politik und Diplomatie ausließ. Nun las Vater laut vor. Hitler, unser neuer Reichskanzler, gab auf einem Empfang des Reichspräsidenten Hindenburg sein Debüt in der diplomatischen Gesellschaft. Carla wusste, der Mann, der in der Politik das Sagen hatte, war der Reichskanzler. Obwohl Hitler nun Kanzler war, hatte seine NSDAP nicht die Mehrheit im Reichstag. Deshalb konnten die anderen Parteien die schlimmsten Exzesse der Nazis verhindern. Bis jetzt. Walter war seine Abscheu deutlich anzuhören, als er den Namen Hitler aussprach. Herr Hitler schien sehr angetan von Elisabeth Ceruti, der kultivierten Gattin des italienischen Botschafters, die in einem rosafarbenen Samtkleid erschienen war. Signora Ceruti, wenngleich Jüdin, ist leidenschaftliche Faschistin. Sie und Herr Hitler haben lange miteinander gesprochen. Ob sie Herrn Hitler wohl gebeten hat, keinen Hass mehr gegen Juden zu schüren? Vater knallte die Zeitung auf den Tisch. Dir ist doch klar, dass du die Nazis damit in Rage bringst. Ich hoffe es, erwiderte Maud kühl. Die Nazis sind gefährlich, mahnte Walter. Ich sehe keinen Sinn darin, sie wütend zu machen. Du greifst sie doch auch im Reichstag an, sagte Maud. Walter war Abgeordneter der SPD. Ja, aber bei politischen Debatten. Typisch Vater, dachte Carla. Er war nüchtern und bodenständig, Mutter hingegen humorvoll und weltgewandt. Vater erreichte seine Ziele mit Ruhe und Hartnäckigkeit, Mutter mit Charme und spitzer Zunge. »Mit den Nazis kann man nicht debattieren«, sagte Maud. »Was wir brauchen, Maud, ist eine sachliche Auseinandersetzung. Was wir brauchen, sind mutige Männer«, rutschte ihr heraus. Walters Zorn wuchs. »Siehst du denn nicht, dass du dich und deine Familie in Gefahr bringst?« Die wahre Gefahr ist, die Nazis zu unterschätzen. Sollen unsere Kinder in einem faschistischen Staat aufwachsen? Solche Diskussionen machten Carla jedes Mal Angst. Die Vorstellung, ihre Familie könne in Gefahr sein, war ja unerträglich. Carla war mit politischen Diskussionen aufgewachsen, die jedoch in letzter Zeit ernster und düsterer geworden waren. Offenbar glaubten ihre Eltern, dass eine schreckliche Gefahr drohte. In diesem Augenblick kam ihr Bruder Erik in die Küche, den Ranzen über der Schulter. Er war 13, 2 Jahre älter als Carla. »Was hast du da vorhin zuletzt gespielt?«, fragte Erik seine Mutter. Morgens wurde die Familie oft vom Klavier geweckt, einem Steinway-Flügel. Maud spielte früh morgens, weil sie nach eigenem Bekunden tagsüber zu beschäftigt und abends zu müde war. »Es heißt Tiger Rack«, antwortete sie, »ein Jazzstück.« »Jazz ist dekadent«, verkündete Erik. Die Zofe Ada stellte Erik einen Teller mit Wurstbroten hin, die er heißhungrig herunterschlang. Walter musterte seinen Sohn streng. »Wer hat dir denn diesen Unsinn erzählt?«, fragte Walter. »Hermann Braun sagt, Jazz ist keine Musik, sondern Negerlärm.« Hermann, dessen Vater NSDAP-Mitglied war, war Eriks bester Freund. »Dann sollte Hermann mal versuchen, das Stück zu spielen.« Walter schaute zu Mord und seine Züge wurden weicher. Sie lächelte ihn an. »Vor vielen Jahren«, fuhr er fort, »hat deine Mutter versucht, mir Ragtime beizubringen. Aber ich kam mit dem Rhythmus nicht zurecht.« Mord lachte. »Es war so, als wollte man einer Giraffe das Rollschuhfahren beibringen.« »Neger sind eine minderwertige Rasse«, sagte Erik aufsässig. »Das wage ich stark zu bezweifeln«, erwiderte Walter geduldig. »Würde ein Negerjunge in einem schönen Haus voller Bücher und Gemälde aufwachsen und würde man ihn auf eine teure Schule mit guten Lehrern schicken, wäre er vielleicht sogar klüger als du.« »Lachhaft«, rief Erik. »Was dein Vater sagt, ist niemals lachhaft, du dummer Junge«, sagte Maud, doch ihre Stimme war sanft. »Esst und dann zieht eure Mäntel an. Es ist schon spät, ich muss Carla zu den Franks bringen. Die Mädchenschule ist heute wegen Reparaturen geschlossen. Carla wird bei Frieda bleiben.« Frieda Frank und Carla waren die besten Freundinnen. Gleiches galt für ihre Mütter, obwohl Monika, Friedas Mutter, als junges Mädchen in Walter verliebt gewesen war. »Warum kann Ada sich nicht um Carla kümmern?«, fragte Walter. »Sie hat einen Arzttermin.« Walter verließ als erster das Haus. Rasch setzte Erik seine Kappe auf und folgte seinem Vater zur Tür hinaus. Carla und Maud halfen Ada, den Tisch abzuräumen. Obwohl 29, war Ada noch ledig. Letzten Sommer hatte sie eine Romanze mit einem Polizeibeamten gehabt, aber es war nichts von Dauer gewesen. Carla und Maud standen wenig später vor dem Spiegel im Flur und setzten ihre Hüte auf. Maud wählte einen Hut mit blauem Pelz und schmalem Rand, wie ihn heutzutage alle Frauen trugen. Aber sie zog ihn so kess zur Seite, dass er richtig schick aussah, wie Carla fand. Mauds schlanker Hals, das Kinn und die Wangenknochen waren wie aus weißem Marmor gemeißelt. Carla besaß zwar das dunkle Haar und die grünen Augen Mauds, war aber keine schlanke Schönheit, sondern eher pummelig. Als Maud fertig war, gingen Mutter und Tochter hinaus. Ihr Haus stand in einer Reihe mit anderen großen, eleganten Stadthäusern im Bezirk Mitte. Die Franks hingegen wohnten in Schöneberg, einer der Vorstädte Berlins. Carla hoffte, Friedas Bruder Werner zu sehen, denn sie mochte ihn sehr. Werner sah umwerfend aus und war mit seinen 14 Jahren fast schon erwachsen. Frieda hatte noch einen Bruder, den 7-jährigen Axel. Er war mit Spina bifida zur Welt gekommen, mit offenem Rücken, und lebte in einem speziellen Krankenhaus. Maud und Carla fuhren zuerst mit der Straßen- und dann mit der S-Bahn. Die Franks waren reich und wohnten in einer prächtigen Villa. Ludwig, Friedas Vater, besaß eine Fabrik, in der Radiogeräte hergestellt wurden. Zwei Autos standen in der Einfahrt. Die große schwarze Limousine gehörte Herrn Frank. Ritter, der Chauffeur, wartete neben ihr. Der zweite Wagen war ein kleiner Zweisitzer. Ein schmächtiger Mann mit grauem Bart kam aus dem Haus. Er blickte Maud an und legte den Finger an die Hutkrempe, ehe er in den Wagen stieg. »Was macht Dr. Rothmann hier?«, murmelte Maud besorgt. Monika, Friedas Mutter, kam an die Tür. Sie war eine große Frau mit dichtem rotem Haar. »Frieda hat die Masern«, sagte sie. »Oh, das tut mir leid«, erwiderte Maud. »Wie geht es ihr?« »Sie hustet und hat Fieber, aber Dr. Rothmann sagt, sie wird bald wieder gesund. Nur darf keiner zu ihr, wegen der Ansteckungsgefahr.« »Hast du die Masern denn schon gehabt?«, fragte Maud. »Ja, als kleines Kind. Und Werner hatte sie auch schon.« Die beiden Frauen schauten Carla an. Enttäuscht erwiderte sie deren Blicke. Carla hatte die Masern noch nicht gehabt, was bedeutete, dass sie den Tag nicht mit Frieda würde verbringen können. Maud war entsetzt. »Ausgerechnet jetzt. Diese Woche bringen wir die Sonderausgabe zur Wahl heraus. Ich muss in die Redaktion.« Sie entschied, Carla mit ins Büro zu nehmen. Herr Frank erschien im Flur, ein Mann mit einem kleinen schwarzen Schnurrbart. Freundlich begrüßte er Maud, bevor er hinausging. Dann kam Werner die Treppe hinuntergerannt. Er war so groß wie sein Vater, sah mit seinen viel zu langen, rotblonden Haaren aber besser aus. Er hatte sich einen Ranzen unter den Arm geklemmt. Kurz blieb er stehen und sagte höflich, »Guten Morgen, Frau von Ulrich.« Dann fügte er hinzu, »Hallo Carla, meine Schwester hat die Masern.« Carla spürte, wie sie errötete. »Ich weiß, deshalb darf ich nicht zu ihr.« »Tja, dann«, sagte Werner, »ich muss mich beeilen. Wiedersehen.« Doch Carla wollte ihren Schwarm nicht so schnell aus den Augen verlieren und folgte ihm. »Was für ein Wagen ist das?«
»Ein Mercedes-Benz.«
Werner fragte, »Sollen wir euch mitnehmen?« »Das wäre ganz toll. Ich frage meinen Vater.« Werner steckte den Kopf ins Wageninnere und sagte irgendetwas. Carla hörte Herrn Frank antworten, »Also gut, aber beeilt euch.« Sie drehte sich zu ihrer Mutter um. »Wir können mitfahren.« Maud zögerte. Sie mochte Herrn Franks politische Einstellung nicht. Er unterstützte die Nazis. Aber an so einem kalten Morgen wollte sie die Fahrt in einem Auto nicht ablehnen. Sie kam zum Wagen und sagte zu Herrn Frank, »Sehr freundlich von dir, Ludwig.« Mutter und Tochter setzten sich in den Fond, wo Platz für 4 Personen war. Ritter fuhr los.
»Ich würde euch ja gerne bis vors Büro fahren, aber du willst bestimmt nicht, dass deine linken Kollegen sehen, wie du aus dem Auto eines fetten Plutokraten steigst«, sagte Frank in einer Mischung aus Belustigung und Feindseligkeit.
Maud schenkte ihm ein charmantes Lächeln. »Du bist nicht fett, Ludi, nur ein bisschen füllig.« Sie tätschelte seinen Bauch.
Er lachte. »Das habe ich mir jetzt wohl selbst zu verdanken.«
Nach einer Weile hielt der Wagen vor einer Schule und Werner stieg aus. Als sie weiterfuhren, sagte Frank zu Maud,
»Ich habe deine Kolumne gelesen. Ich finde es schade, dass du so despektierlich über unseren Kanzler schreibst.«
»Findest du, Journalisten sollten sich nur respektvoll über Politiker äußern?« entgegnete Maud. »Dann solltest du dir mal ansehen, was die Nazi-Presse über meinen Mann und seine Partei schreibt.«
»Ihr Sozialisten lebt in einer Traumwelt«, sagte Frank. »Ich bin Realist. Deshalb weiß ich, dass Deutschland nicht von Ideen allein leben kann. Die Menschen brauchen Brot, Schuhe und Kohle.«
»Das sehe ich genauso«, sagte Maud. »Aber ich will auch, dass Carla und Erik in einem freien Land aufwachsen.«
»Du räumst der Freiheit einen viel zu hohen Stellenwert ein. Freiheit macht die Menschen weder satt noch glücklich. Sie brauchen Führung. Ich will, dass meine Kinder in einem Land aufwachsen, das stolz, diszipliniert und vereint ist.«
»Ach ja? Und um vereint zu sein, brauchen wir Schläger in braunen Hemden, die jüdische Ladenbesitzer verprügeln?«
»Politik ist ein hartes Geschäft. Daran können wir nichts ändern.«
»Oh doch. Das können wir. Es ist unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass Politik nicht mit Fäusten ausgetragen wird. Sie muss ehrlicher und sachlicher werden. Dafür müssen wir kämpfen. Sonst versäumen wir unsere patriotische Pflicht.«
Frank versteifte sich unwillkürlich.
Maud und Carla stiegen aus, als die Zeitungsredaktion noch ein paar Minuten Fußmarsch entfernt war. In der Nähe der Redaktion des Demokrat sahen sie einen Mann, den sie kannten. Feldwebel Schwab. Er hatte mit Walter im Großen Krieg gekämpft und danach als Gärtner gearbeitet, zuerst für Carlas Großvater und später für ihren Vater. Aber er hatte Geld gestohlen und Walter hatte ihn gefeuert. Nun trug er die hässliche Uniform der Sturmabteilungen, der Braunhemden, die keine Soldaten waren, sondern Nazis, die als Hilfspolizisten arbeiteten. Maud und Carla betraten das Gebäude. Die Zeitungsredaktion nahm den gesamten ersten Stock ein. Ein Kind war hier nicht gern gesehen. Daher hoffte Carla, dass sie Mutters Büro erreichten, bevor man sie entdeckte. Dann aber lief ihnen Herr Jochmann über den Weg, Mutters Chef. Ein kräftiger Mann mit dicker Brille. Er starrte auf Carla.
»Was soll das?« fragte er schroff. »Sind wir jetzt ein Kindergarten?«
Maud reagierte nicht auf seine Grobheit. »Ich habe über Ihren gestrigen Kommentar nachgedacht«, sagte sie. »Sie sagten, der Journalismus habe große Anziehungskraft auf junge Leute, nur dass sie nicht wissen, wie viel Arbeit dieser Beruf mit sich bringt. Deshalb habe ich heute meine Tochter mitgebracht. Ich möchte ihr unseren Berufsalltag zeigen. Das wird gut für ihre Entwicklung sein, besonders wenn sie mal Journalistin werden will. Sie wird einen Aufsatz über ihren Besuch hier schreiben. Ich war mir sicher, dass Sie nichts dagegen haben.« Natürlich hatte Maud das alles nur erfunden, aber in Carlas Ohren klang es so überzeugend, dass sie es beinahe selbst geglaubt hätte.
»Ich dachte, Sie erwarten heute Besuch aus London«, sagte Jochmann. Ja, Ethel Leckwith. Aber sie ist nur eine alte Freundin. Sie kennt Carla schon von klein auf. Gut, in 5 Minuten ist Redaktionskonferenz. Ich muss nur noch schnell ein paar Zigaretten holen. Carla holt sie Ihnen. Maud wandte sich ihr zu. 3 Häuser weiter ist ein Tabakladen. Herr Jochmann raucht Rothändle. Oh, fein. Das spart mir den Weg. Jochmann gab Carla eine Mark. Wenn du zurückkommst, sagte Maud, steig die Treppe rauf. Du findest mich gleich neben dem Feuermelder.